Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Auf die Frage, wem der Himmel gehört, gibt es sicherlich viele Antworten. Nach dem christlichen Weltbild natürlich Gott, schließlich beten jeden Sonntag Christen das Glaubensbekenntnis und da ist Gott der Schöpfer und thront traditionell da oben. Aber ein Weltraumforscher, ein Wissenschaftler sieht es möglicherweise eher anders. Es gibt eine trennende Linie zwischen Wissenschaft und Religion, zwischen Rationalität und christlicher Glaube. Ein Wissenschaftler schaut möglicherweise nach oben und sieht weder Gott noch seinen Sohn, eher einen immer enger werdenden Orbit, der zunehmend kommerziell wie militärisch genutzt und umkämpft ist. Und dazu haben die Kirchen bislang kaum etwas gesagt. Und für das Christentum ist der Himmel nach wie vor einer der zentralen Begriffe für den Sitz des Göttlichen. Thomas Klatt beginnt seinen Beitrag mit dem Luft- und Raumfahrtexperten Klaus-Peter Ludwig.
Heute rechnen wir mit Daten-Tsunamis. Wir reden über kleinere, leichtere, zuverlässigere Satelliten. Heute ist ein CubeSat, ein Würfel von 10 mal 10 mal 10 Zentimetern, quasi genauso leistungsfähig wie ein 3-Tonnen-Satellit vor 30 Jahren.
Sagt Raumfahrtexperte Klaus-Peter Ludwig. Der Himmel ist längst zu einem heiß umkämpften Datenkommunikationsraum geworden.
Die Infrastrukturen, die heute aufgebaut werden, wir reden auch von Megakonstellationen, wir reden eigentlich darüber, dass in der nächsten Zeit, sagen wir mal 5, 6, 7 Jahre, nicht nur 1, 2, 3, sondern 4, 5, 6 Megakonstellationen aufgebaut werden, die in Summe die Anzahl der Satelliten auf über 30, 40 oder 50.000 Satelliten in verschiedenen Orbits hochpushen werden.
Die himmlischen Herrscharen haben keine Flügel mehr, sondern sind rechteckig und senden Signale, die für die Kommunikation entscheidend sind. Wie viele Menschen wären heute schon hilflos, wenn GPS ihnen nicht täglich den Weg weisen würde. Aber Satelliten sind das Wenigste. Hinzu kommt Schrott. Weltraumsicherheitsexperte Sonay Sarak.
Zunächst einmal haben wir mehr als 1 Million Weltraumtrümmerteile, die den Orbit sozusagen bemühen, in verschiedenen Größen. Bislang getestet wurden Harpunen oder auch Netze, mithilfe derer man Weltraumtrümmerteile einfangen kann oder andocken kann, um sie dann schließlich in der Atmosphäre verbrennen zu lassen, verglühen zu lassen oder halt eben in den Friedhofsorbit über dem geostationären Orbit hin zu katapultieren, was aus sicherheitspolitischer Warte auch eine gewisse Schwierigkeit darstellt.
Alles ganz weit weg? Im Gegenteil, der künftige Krieg der Sterne sei längst im vollen Gange.
In dem Moment, wo beispielsweise ein Satellit imstande ist, sich an einen anderen Satelliten das defekt ist, anzudocken und diesen sozusagen aus seinem Orbit in einen anderen Orbit zu befördern, welche Aktivitäten oder welche Intentionen werden denn überhaupt mit diesen Aktivitäten verfolgt? Wenn aber eine ähnliche Aktivität aber durch China oder Russland stattfände, dann ist das wiederum ein Problem. Und das ist tatsächlich auch geschehen. Zum Beispiel wurde 2020 ein potenzieller Antisatellitentest vollzogen durch Russland im Orbit, in dem beispielsweise Kosmos 2543 ein Projektil abfeuerte. Es könnte beispielsweise dazu dienen, Weltraumschrott zu entfernen oder zumindest anzuvisieren. Es könnte aber auch künftig dazu dienen, möglicherweise gegnerische Satelliten in Angriff zu nehmen.
Der Himmel ist längst zu einem Aktionsgebiet für Großkonzerne und die Militär geworden, ohne dass ihnen der Himmel gehört. Internationale Abkommen und verbindliche Rechtsnormen zum Weltraumrecht fehlen bislang. In den Kirchen aber wird immer noch vom Gott im Himmel gesprochen, der allmächtig sei. Schon lange würden manche Theologen angesichts der modernen Entwicklung ein neues christliches Sprechen vom Himmel fordern, weiß Ulrich Beutler, Vertretungsprofessor für systematische Theologie und Ethik an der Universität Erlangen-Nürnberg und außerdem studierter Physiker.
Wir müssen das rationalisieren, wir müssen das geistig uns vorstellen und das eigentlich entmythologisieren und da eine abstrakte Vorstellung draus machen. Dann kommen wir weiter und alles andere, dann müssen wir natürlich auch das Christentum mit dem Glaubensbekenntnis müssten wir es quasi beerdigen.
Gott im Himmel also beerdigen? Für den evangelischen Theologen Ulrich Beutler ist das zu voreilig. Schon seit Jahrhunderten sei den Menschen angesichts astronomischer Erkenntnisse bewusst, dass der Gott im Himmel eben nicht einfach ein Gott im Himmel sei.
Schon im 17. und 18. Jahrhundert wusste man, okay, das ist zwar einerseits irgendwie so eine Art Wohnungsnot Gottes, das ist so eine Verspottung quasi, ihr Christen könnt gar nicht mehr sagen, wo der ist, aber zugleich hat man gesagt, wir haben ja gar noch nie behauptet, dass der irgendwo ist, sondern wir haben immer schon behauptet, der ist ist unendlich, der übersteigt alles, der durchdringt alles, der ist sogar innerlicher als wir uns selber, hat man gesagt, schon bei Augustinus und bei den Mystikern. Also das heißt, man konnte eigentlich relativ gut damit umgehen und sagen, Gott wohnt im Unendlichen, Gott ist selber unendlich, ja, er ist unbeschränkt, aber er durchdringt alles, also brauchen wir gar keinen festen Ort, wo wir ihn irgendwie zuordnen oder sagen, dort ist er und dort eben nicht.
Insofern ist Gott überall, aber dann eben auch im Himmel, dort, wo die Erdatmosphäre aufhört und bei etwa 100 Kilometer Höhe der interplanetare Raum beginnt, die sogenannte Kármán-Linie, die gedacht Luft- und Raumfahrt trennt. In den letzten 50 Jahren waren mehr als 550 Menschen aus 35 Nationen im All. Kosmonaut Juri Gagarin sagte einst, er habe im Orbit keinen Gott gesehen und also sei bewiesen, dass es ihn nicht gebe. Für andere Astronauten aber werde Gott mit seiner Schöpfung gerade im Weltraum wichtig.
Gott ist über uns und das heißt, es gibt auch noch irgendwas, dem wir vielleicht Rechenschaft schuldig sind, zumindest mal verpflichtet sind, einem größeren Ganzen. Einige Weltraumfahrer, Astronauten, Kosmonauten, wie man sagen möchte, wie zum Beispiel Alexander Gerst, die auch sehr verantwortlich da mit der Sache umgehen, sagen ja selber, ja, wenn sie da oben sind und diesen kleinen blauen Planeten von oben sehen, dann haben sie sowas wie Respekt vor der Erde, vor der Begrenztheit, vor der Schöpfung, auch vor den endlichen Ressourcen, mit denen wir umgehen müssen. Und das ist schon eine andere Zugangshaltung, die in dieser kommerzialisierten Weltraumfahrt mit den tausenden Satelliten und wo man alles vernutzt, irgendwie nicht so ganz drin ist.
Es gehe um die kopernikanische Umwendung der kopernikanischen Wende.
Früher richtet sich der Blick nach außen. Wir wollen die Welt erobern, wir wollen sie erkennen, erfassen in der Astronomie der Neuzeit. Aber jetzt müssen wir auch wieder bescheiden sein und irgendwie den Blick zurückwenden, um zu erkennen, dass wir nicht alles zur Verfügung haben.
Und das gelte auch für die neuen privaten Weltraumunternehmer. Den britischen Milliardär Richard Branson, Elon Musk mit SpaceX oder Jeff Bezos mit Blue Origin. Mit ihren Weltraumausflügen für wenige Reiche könnten sie der Verantwortung für alle weniger Betuchten nicht entfliehen.
Im Weltraum könnten wir gar nicht leben. Ja, diese ideologischen Ideale oder Erwartungen von Bezos mit seinem privaten Weltraumprojekt, man könnte jetzt die Weltraum besiedeln, um die Überbevölkerungsthematik der Erde irgendwie in den Griff zu kriegen oder solche abstrusen Ideen, die sind natürlich völlig fantasievoll, fast fantastisch. Wenn wir die Erde so zerstören, dass wir auf ihr nicht mehr leben können, nutzt der ganze Weltraumtourismus, die Weltraumpraxis und diese Satellitentechnik auch militärisch niemand am Ende irgendwas.
Man dürfe also den Himmel nicht Multimilliardären, Weltraumkonzernen und den Militärs überlassen. Kirchen und Theologen hätten sich zu dem Problem bislang zu wenig geäußert, bemängelt Ulrich Beutler. Denn wenn man vom Gott im Himmel spreche und zu ihm bete, dann müsse man den Orbit als Teil der göttlichen Schöpfung auch schützen und bewahren helfen, sagt der evangelische Theologe.
Dass jeder Mensch ja sich fragen muss, wie er in der Welt lebt, welchen Sinn er der Welt verleiht, wie er seinem Leben selber auch einen Sinn zurechnen, zuschreiben kann. Da finde ich die Frage immer noch gut und geeignet zu fragen, wo wohnt Gott eigentlich und diesen Himmel in den Blick zu nehmen und zu sagen, es gibt noch etwas Größeres, etwas anderes als wir Menschen, wo wir immer noch die alten Themen wieder aufgreifen können.
Wem gehört der Himmel, Gott oder den milliardenschweren Konzernen und den Militärs? Ein Beitrag von Thomas Klatt.